Hasse Hassel Podcast, Körper und Geist stemmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Ich freue mich sehr, Theresia, dass wir die Zeit gefunden haben, aber bevor wir in die Folge starten, sag doch mal ganz kurz, wer du bist, was du hier in Rom machst.
Hi, ja. Valentina. Also ich bin Religionslehrerin und Deutschlehrerin, habe in Salzburg Germanistik und Theologie studiert, habe dann lange in Österreich an einer benediktinischen Schule unterrichtet und mache jetzt einen Austausch für 2 Jahre in Rom, arbeite an der deutschen Schule und gleichzeitig bin ich auch pastorale Mitarbeiterin in Santa Maria dell'Anima, der deutschen Pfarre quasi in Rom, wo sich alle, die irgendwie Deutsch sprechen, auch treffen und verbinden können und irgendwie ein Netzwerk knüpfen.
Einmal Anima, immer Anima.
Du kennst das ja.
Genau, also so haben wir uns ja quasi auch kennengelernt. Das ist die deutsche katholische Kirche, kann man ja quasi sagen.
Genau.
Und für mich war die Kirche auch immer ein großer Anlaufpunkt für meine ökumenische Erfahrung. Und ich habe ja auch Kirchenaufsicht gemacht. Ich finde, es ist eine ganz tolle Kirche. Man geht rein, man ist irgendwie so prunkvoll. Es ist prunkvoll, aber nicht too much. Das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Auch immer die Leute, die drin sind, die Leute, die hier arbeiten. Würdest du das so bestätigen?
Ich würde sagen, gerade wenn man in die Kirche geht, das Licht macht für mich in dieser Kirche sehr viel aus. Sie hat ja sehr wenige Fenster und trotzdem ist die Beleuchtung wunderschön. Und es ist irgendwie wie ein Ort in Rom der Stille, wo man hineingehen kann und plötzlich aus diesem ganzen hektischen Trubel herausgenommen ist und plötzlich ein bisschen zu sich findet, ein bisschen Stille finden kann, zur Ruhe kommen kann und dann irgendwie wieder gestärkt rauszugehen.
Wie bist du auf die Anima gekommen? War es Zufall oder Vitamin B?
Ich habe die Anima durch einen Bekannten kennengelernt, dem früheren Rektor, dem Franz Xaver Brandmeier, der jetzt in Wien, in Wiener Neustadt Dompropst ist, und der hat mich hier eingeladen und hat gesagt, Theresia, komm doch einmal her. Und als ich das erste Mal hier war, war ich dann auch ein bisschen gefangen genommen. Mein Herz hat irgendwie eine kleine Liebesgeschichte mit dieser Kirche und diesem Ort begonnen und hat mich auch nicht mehr ganz losgelassen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich war auch immer wieder gerne in der Anima, auch immer irgendwie gerne 18 Uhr zur Abendmesse. Und es war immer, man hat sich immer wohlgefühlt. Und wie du sagst, gerade wenn man irgendwie aus dem stressigen Rom-Alltag kam, die Kirche liegt auch gleich neben der Piazza Navona. Es ist so, man kommt rein und die Seele kann sich irgendwie beruhigen.
Und es ist auch sehr schön hier. Erstens ist die Musik auch in der Kirche deutsch. Das heißt, man kann auch im ganzen italienischen Trubel einmal deutsche Lieder hören. Und man findet einfach eine Heimat auch in der Liturgie hier und auch mit den Menschen, die man hier trifft. Man schließt ganz schnell Bekanntschaften und Kontakte und die verbinden dann auch über die Zeit hinweg.
Bis man eine Podcast-Aufnahme macht.
Genau.
Wie ist es mit deinem Italienisch? Hast du vorher schon Italienisch gelernt oder bist du hier so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen?
Also ich hatte tatsächlich Glück oder vielleicht war es eine Fügung vom lieben Gott. Ich hatte als Lehrerin natürlich 9 Wochen Ferien, als österreichische Lehrerin eben 9 und nicht 6. Und ich habe irgendwie 2016 das Gefühl gehabt, ich soll einen Italienischkurs machen und habe den dann auch gemacht und 2017 noch einmal im Sommer. Und plötzlich hat sich dann 2021 die Möglichkeit ergeben, hier nach Rom zu kommen und dadurch hatte ich dann einen kleinen Sprachvorteil, der dann in der Schule natürlich durch die Kinder ausgebaut worden ist.
Aber Schule ist komplett deutsch, ne? Aber du hast auch Italiener.
Also die Schule ist komplett deutsch, aber der Großteil der Kinder sind Italiener. Das heißt, die Pausensprache ist italienisch und die Kinder korrigieren dann auch fleißig.
Ja, schön. Aber von den Kindern lernt man ja meistens am besten
die Sprache. Die sagen dann auch, ma, devi imparare la tua pronuncia. Quindi. Also ich muss die Aussprache üben. Also sie sind dann auch ganz gute Lehrer, ganz strenge Lehrer.
Ja, auch. Ja. Kinder sind auch immer so schön ehrlich.
Genau.
Und wie fühlst du dich in der Stadt Rom?
Also ich liebe diese Stadt. Ich glaube, ich habe in einem Buch einmal gelesen, entweder man liebt oder hasst Rom. Und bei mir war es, glaube ich, immer Liebe auf den ersten Blick. Und gestern erst am Abend bin ich an der Piazza Navona spazieren gegangen. Und du kennst ja diese 3 Brunnen, dieser riesige Platz, der Sternenhimmel, die Musik, die Künstler, die sich dort immer tummeln. Das ist auf der einen Seite, also ich glaube, das kann man einfach nur gern haben, wenn man bisschen italophil ist. Und auf der anderen Seite beeindruckt mich natürlich die große Fülle, die man hier an Kirchen, an Liturgie, an Riten findet. Als Theologin ist das einfach ganz besonders spannend, dieses riesige, vielfältige Angebot, weil sich einfach alles hier in der Stadt trifft und weil man ganz unkompliziert die Möglichkeit hat, das auch alles kennenzulernen, ja, einfach hinzugehen und das zu besuchen.
Über 800 Kirchen hat ja Rom, das ist ja so eine beachtliche Zahl. Ich finde, das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und was die meisten nicht bedenken und was ich vor meinem Auslandsjahr in Rom auch nicht bedacht habe, es ist nicht nur katholisch und evangelisch, sondern Rom hat so eine große Bandbreite an Ökumene. Also auch Anglikaner, französische Kirche, niederländische Kirche. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es ist so einfach reinzugehen und mal eine Messe zu besuchen und auch irgendwie die größte Möglichkeit, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern in anderen Kirchen, was ja in Deutschland nicht so einfach ist.
Und nein, und man beginnt ja hier ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Wir haben gestern schon ein bisschen gesprochen. Genau, also der Horizont weitet sich. Man kommt von diesem deutschen Tellerrand ein bisschen weg und blickt plötzlich in eine Weite, in eine Fülle der Nationen, der Kulturen, einfach der Weltkirche, die ganz bereichernd und spannend ist. Ja. Und die eigenen Probleme werden dadurch auch ein bisschen kleiner.
Das stimmt. Ja, ich habe auch gelesen, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der war bei einem Auslandsaufenthalt ein paar Wochen in Rom. Und das hat ihn so begeistert, dass die Kirche und aber auch die Versammlung der Gläubigen so präsent ist und so aktiv ist, dass ihn das nochmal motiviert hat für sein Studium und auch für seine schwierigen Zeiten. Und das finde ich in Rom irgendwie auch ganz besonders.
Das ist eben auch, also das, was ich mir mitnehme, auch als Religionslehrerin oder auch das, was ich dann später meinen Schülern auch zu Hause wieder vermitteln möchte. Diese großen Möglichkeiten, diese große Bandbreite, die Kirche hat, die sie bietet. Und was wir auch alles lernen können, auch von anderen Nationen, von anderen Spiritualitäten.
Ja.
Das ist ganz großartig.
Und es ist ja fast auch ein bisschen paradox. Man lernt viel von anderen Religionen und Spiritualitäten und im gleichen Atemzug stärkst du ja nochmal so deine eigene Identität. Mir ist das erste Mal jetzt in dem Jahr so richtig bewusst geworden, was es heißt, Protestantin zu sein und was dahinter irgendwie alles steckt. Weil wenn ich in Deutschland in meiner protestantischen Blase bin, da war mir das nie so bewusst, was für Riten ich habe. Klar, die hat man so mitgemacht. Aber dann erkennt man auch so die Unterschiede und fängt an zu überlegen oder auch sich inspirieren zu lassen von der katholischen Kirche oder von anderen Glaubensgemeinschaften. Würdest du das auch so unterstreichen?
Auf jeden Fall. Also ich war vor kurzem erst bei einem Konzert in Saint-Louis in der französischen Gemeinde. Die Musik ist hier ganz anders, ganz berührend. Ich saß drinnen und habe mir dann gedacht, wow, da können wir an Innigkeit oder auch an Emotionen ganz viel mitnehmen. Gleichzeitig habe ich dann ein paar Tage später einen italienischen Priester getroffen und bin mit dem ins Gespräch gekommen. Und der hat dann erzählt von ihrer Kommunität, dass einer eben bei ihnen jetzt aus Indonesien lebt und in der Küche kocht und welche Schwierigkeiten sie da jetzt haben und so. Und das war irgendwie ganz amüsant zu sehen auch, dass ja auch Multikulturalität natürlich auch nicht immer einfach ist zu leben.
Ja,
auch das stimmt. Bekommt man hier in Rom mit, dass das gemeinsame Miteinander auch viel Arbeit ist und dass es aber dann auch zusammenschweißt. Und ich kann mich auch erinnern, ich war in der rumänischen Kirche, wo der Gottesdienst ja 2 Stunden dauert, auch hier zu sitzen und einfach mitzufeiern und das mitzuerleben, das ist für mich einfach großartig und einzigartig auch, weil das in Österreich in der Form gar nicht möglich ist.
Das stimmt. Auch da muss ich an meine erste Priesterweihe denken, wo wir dabei sein durften und wir wurden so ein bisschen vorgewarnt, das kann 3 bis 4 Stunden dauern. Und ich hatte meinen Freund mit und ich dachte schon, oh Gott, hoffentlich findet er das nicht so langweilig. Und im Endeffekt war er begeisterter als ich, weil er das alles irgendwie auch so beobachtet hat, wahrgenommen hat. Und das war irgendwie auch so eine Intensität an Gefühlen, als der Priester sich da vorne auf diesen Boden gelegt hat und die ganze Gemeinde irgendwie still war und das ist so eine Energie, die in der Kirche liegt und auch irgendwie so eine prägende Erfahrung, die man immer im Hinterkopf hat, finde ich ganz besonders.
Ja, ich auch und ich denke, also meine beste Freundin ist zum Beispiel evangelisch. Mhm. In der Auseinandersetzung mit dir oder auch durch euer Studienprogramm, das ihr jetzt hier in Rom gemacht habt und die Leute, die man da trifft, hier dann über Dinge zu diskutieren und dann sich auszutauschen und sich näher kennenzulernen, ist, glaube ich, eine ganz große Bereicherung, die Rom auch bietet oder vereinfacht. und wodurch einfach dann die eigene Identität dann wirklich auch gestärkt wird und man sich auch, wo man dann auch bereichert herausgeht und merkt, ah, eigentlich, ich muss das selber noch einmal nachlesen oder da bin ich mir in meiner eigenen Glaubensrichtung gar nicht sicher.
Ja,
wie war das noch einmal? Und wo man dann also im Gespräch mit den anderen eigentlich am meisten lernt oder auch am meisten bereichert wird.
Und ich glaube, das ist auch das Wichtige im Theologiestudium beziehungsweise irgendwie im Leben der Kirche, dass man wirklich über den Tellerrand hinausschaut, mal ins Ausland geht, sich andere Spiritualitäten, andere Religionen anschaut und aber auch das Leben von anderen, auch von Nichtgläubigen, dass man nicht in der eigenen Blase bleibt. Ich finde, es sollte fast eine Pflicht werden, dass man ein Jahr ins Ausland gehen sollte als Theologiestudierende, weil man wirklich irgendwie das alles nochmal aus einem ganz anderen Winkel wahrnimmt.
Genau, und einfach Rom bietet für mich natürlich auch die Möglichkeit, ganz interessante Leute kennenzulernen, auf verschiedenste Weise, Mönche, Laien, Kleriker, aber auch Leute, die hier einfach studieren. Elmar Salman war vor kurzem in Sant'Anselmo und wir konnten ihm zuhören und da spricht eine Lebensweisheit und ein belesenes Leben zu Jugendlichen in einer pointierten Art und Weise, die mich beeindruckt hat und wo man auch lachen muss dann und wo Theologie dann plötzlich auch ganz greifbar wird. Aber auch gleichzeitig zu Ostern beispielsweise bei der Osterliturgie der Papst, der dann durch seine Schlichtheit und auch durch sein Kranksein und dann doch wieder sein Dasein für andere auch wieder eine ganz neue Erfahrung ist.
Das stimmt. Gibt es Momente oder gab es Momente, wo du dich als Frau unwohl gefühlt hast zwischen all den Priestern und deren Ansichten oder wo du komischer behandelt wurdest oder hattest du da gar nicht so die Erlebnisse?
Gott sei Dank bis jetzt nicht.
Schön.
Gott sei Dank bis jetzt nicht. Ich hatte das Glück einfach, aber immer schon, ich bin zwar in einem sehr kirchlichen Kontext aufgewachsen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich mit meinen Ideen und mit meinen Vorstellungen ernst genommen werde, dass auf mich gehört wird und dass es ein gutes Miteinander gibt. Ich mache hier in Santa Maria dell'Anima auch die Erstkommunionvorbereitung, auch mit einem Priester gemeinsam. Und das war eigentlich sehr bereichernd, gemeinsam ein neues Konzept zu entwickeln, zu schauen, wie können wir den Kindern einfach den Glauben näher bringen in erster Linie. Und nein, also ich habe mich Gott sei Dank nie unwohl gefühlt. Ich habe mich einmal unwohl gefühlt, als der Strom in meiner Wohnung weg ist, aber das ist eher ein italienisches Problem, wie ein kirchliches. Also eher so, aber nie, Gott sei Dank, nie im kirchlichen Kontext.
Ach schön. Ja, weil du ja wirklich viel auch mit Priestern zusammenarbeitest, aber die Präsenz und die Offenheit der Priester in der Anima, die habe ich auch sehr geliebt und sehr positiv wahrgenommen, auch als Protestantin. Und es war letzte Woche so süß, da hatte ich Kirchenaufsicht und ein Mann aus München wollte unbedingt beichten. Yeah. Und ich konnte überhaupt keinen Priester finden. Und dann bin ich schnell hier hintergelaufen. Und Barbara, die Sekretärin, hat dann alle durchgerufen. Und dann kam ganz schnell ein Priester runtergerannt und ist noch schnell in den Beichtraum. Und das ist irgendwie so die Anima. Die Leute sind da und die machen das irgendwie gerne. Und das ist irgendwie so ein ganz schönes Begegnen auf Augenhöhe.
Das finde ich hier in Rom ist auch noch eine große Besonderheit. Religiosität ist im Alltag noch viel mehr präsent, als es vielleicht bei uns zu Hause ist. Also jemand, der beichten gehen will, wochentags, der in deine Kirche geht und fragt, ob er das machen kann, ist wahrscheinlich zumindest in Österreich wenig der Fall. Und hier gehört es einfach zum Alltag dazu. Oder letzte Woche war ein großer Kongress am Petersplatz von Fratelli Tutti, wo Künstlerinnen und Künstler, namhafte Künstler wie Andrea Bocelli aufgetreten sind, um den Papst zu treffen und sich für Frieden einzusetzen und Solidarität. Und das hat mich beeindruckt, weil ich denke, dass also die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Welt hier noch einmal stärker sichtbar wird. Oder auch einfach das Glaubensleben im Alltag. Wo man Leute sieht, die einfach dann in die Kirche gehen und sich mit dem Glauben beschäftigen. Und das finde ich ganz, ganz schön.
Ich habe dann auch das erste Mal so gedacht, ach, beichten. Und habe dann so ein bisschen nachgelesen, nochmal in der Confessio Augustana bei uns und so und was Luther dazu sagt. Dann fand ich es ganz spannend, weil ich dachte immer so jahrelang, beichten, so katholisch. Aber auch in der evangelischen Kirche haben wir ja auch das Gespräch mit der Pfarrer oder dem Pfarrerin. Und der Priester erzählte mir dann, mittlerweile ist es auch ähnlich wie in der evangelischen Kirche, dass man diesem Raum gegenüber sitzt und gar nicht im Beichtstuhl. Gut, ist vielleicht nochmal eine Ausnahme in der Anima. Aber das fand ich dann ganz spannend, weil ich dann das erste Mal drüber nachgedacht habe, ach, finde ich irgendwie auch schön und Beichten hat gar nicht was Negatives, sondern irgendwie auch sowas Seelenbefreites. Auch einfach mal mit jemand anderem irgendwie ins Gespräch kommen über das, was mich bewegt. Und vielleicht auch über jemanden, mit jemandem darüber zu sprechen, der neutral in dem Thema ist, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz wenig im Beichtstuhl gebeichtet. Ich habe ganz oft gebeichtet in meinem Leben, aber kaum im Beichtstuhl. Ich habe schon beim Spazierengehen und beim in gemütlicher Atmosphäre und sonst wirklich fast beim Bergsteigen und so gebeichtet. Und für mich ist es jedes Mal eine ganz wunderbare Erfahrung, jedes Mal eine kleine Überwindung, weil man ja sehr ehrlich auf das eigene Leben schauen muss. Mhm. Aber gleichzeitig auch eine riesengroße Bereicherung, weil du einer Person dein Vertrauen schenkst, die du eigentlich nicht kennst oder vielleicht kennst du sie aber trotzdem. Und mit dieser Person wirfst du einen ganz, ganz ehrlichen Blick auf dein Leben. Du öffnest einen Lebensbereich, den du sonst niemandem zeigst. Mhm. Und dann versuchst du mit dieser Person dich zu beraten, wie denn dein Leben eine neue Richtung bekommen könnte und wie dein Leben wieder neu auf Gott ausgerichtet werden könnte. Und das ist für mich so das Schöne an der Beichte, dass es etwas ganz Persönliches hat und am Ende dann die Vergebung der Schuld. Also dieser Blick Gottes, dieser liebevolle Blick Gottes, der sagt, komm, schön, dass du wieder da bist, dass du dich wieder neu bemühen willst, neu ausrichten willst. Und darum ist für mich die Beichte so schön. Und eigentlich heißt es ja auch Sakrament der Versöhnung und hat einen Blick auf den barmherzigen Vater in der Bibel. Und mit diesem Blick wird dann dieses Sakrament etwas ganz besonders Schönes auch.
Du hast eben gesagt, deine beste Freundin ist evangelisch. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Wie habt ihr euch kennengelernt und habt ihr da manchmal irgendwie so Reibepunkte, wo ihr aneinander geratet?
Also wir sind tatsächlich gemeinsam zur Schule gegangen. Mhm. Und wir haben uns deshalb eigentlich näher kennengelernt, weil wir die einzigen zwei in der Klasse waren, die irgendwie mit Glauben etwas anfangen konnten. Wir sind zwar in eine katholische Privatschule beide gegangen, aber der Rest der Klasse konnte mit dem Thema kaum was anfangen. Und sie ist am Sonntag in die Kirche gegangen und ich, und damit war ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt geschaffen. Und wir haben uns dann, sie hat mich besucht in der Kirche und ich habe sie besucht, und wir haben festgestritten gemeinsam bis zum heutigen Tag und diskutiert und uns unheimlich schätzen gelernt bei diesem Prozess. Ich kann mich erinnern, ich habe dann meine Abschlussarbeit über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der katholischen und lutheranischen Kirche geschrieben mit 18 Jahren. Und durch sie, muss ich sagen, habe ich meinen eigenen Glauben also viel, viel besser kennengelernt. Ich habe umgekehrt sie wahnsinnig schätzen gelernt, sie in ihrem Dasein. Ich habe durch sie begonnen, die Bibel mehr zu lesen mit 16, 17 Jahren, weil sie gesagt hat, für uns ist das Wort Gottes das Wichtigste. Und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen, weil ich musste ja bibelfit sein, um mit ihr in Diskussion zu treten. Und ich muss sagen, also für mich ist diese Freundschaft bis zum heutigen Tag, mittlerweile seit über 20 Jahren, eine ganz besondere gewesen, weil sie mich einfach in meinem Glauben auch bestärkt. Und erst heute haben wir gemeinsam telefoniert und ich habe gesagt, Judith, du musst beten für das, und sie umgekehrt, ja, du musst für das beten, und wo dann einfach dieser gemeinsame Glaube so stark ist und die Unterschiedlichkeiten dann also eigentlich gar nicht wichtig sind. Und das ist das Besondere, glaube ich.
Und gleichzeitig irgendwie auch die Herausforderung, finde ich. Weil ich habe auch einige negative ökumenische Erfahrungen in dem Jahr gesammelt.
Ja, hast du erzählt.
Wo ich quasi abgelehnt wurde in meiner protestantischen Haltung, ohne dass ich meinem Gegenüber irgendwie mit mangelndem Respekt begegnet bin. Weil mir ist es ganz wichtig, wie du es gesagt hast, drüber zu diskutieren, sich darüber auszutauschen, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie genau sind da die Ansatzpunkte, die wissenschaftlichen Errungenschaften. Aber wenn irgendwie so respektlos das entgegnet wird und viele, na gut, ich darf es nicht über einen Kamm scheren, aber einige katholische Brüder und Schwestern denken ja irgendwie so, Ökumene bedeutet, dass ich katholisch werden muss. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen an der Ökumene vorbei. Hast du schon solche Begegnungen gemacht oder bist du in der besseren ökumenischen Blase unterwegs
als ich? Ich glaube, solche Begegnungen hat jeder.
Ja.
Und es ist ganz schade, dass man, dass, wenn solche Gespräche so enden oder solche Begegnungen so enden, und sie vergeben gleichzeitig eine große Chance. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel voneinander lernen. Man kann selber viel lernen und man kann gemeinsam, spätestens beim gemeinsamen Gebet, merkt man, wie schön es ist, gemeinsam einfach da zu sein vor Gott. Und ich glaube, man darf sich durch solche Begegnungen nicht entmutigen lassen, sondern einfach die Begegnungen dann suchen oder von den Begegnungen leben, die einen dann auch stärken. weil ansonsten könnte man in diesem Prozess auch verzweifeln. Und ich glaube, das ist nicht zielführend, sondern einfach, ich glaube, die Begegnungen in Erinnerung behalten, die gut waren, und sich in diesem Prozess auch weiter dann zu bemühen, weil ansonsten ist es irgendwie auch, ja, kann es auch traurig werden. Und das, glaube ich, sollte es keinesfalls sein. Walter Kasper war ein gutes Beispiel. Er hat gesagt, bei der Begegnung mit Studenten hat er gesagt, als Kinder sind wir in einer Umgebung aufgewachsen, wo Ökumene noch gar kein Thema war. Später an der Uni hat er immer so vorsichtig bei den Evangelischen an der Uni reingesehen, und später als Beauftragter für den Ökumene-Dialog hat er gesagt, habe ich erst so richtig schätzen gelernt, was wir hier an Reichtümern haben. Mhm. Und ich glaube, dieser Blick auf die Reichtümer, den dürfen wir uns nicht vertun lassen, egal wen wir dann treffen. Ja, das stimmt. Gelingt dir das?
Ich hoffe. Also ich muss sagen, durch meine Kirchenaufsicht in der Anima konnte ich echt viele positive Erfahrungen sammeln, was mir sehr viel gebracht hat, um meine negativen Erfahrungen auch so ein bisschen zu verarbeiten. Weil es gab bei mir so ein paar Monate, wo ich echt so ein bisschen negativen Blick hatte auch auf die Ökumene und meine eigenen Schwierigkeiten, weil es natürlich persönlich auch an mir genagt hat. Und dann neigt man ja als Mensch irgendwie schnell dazu, wenn man negative Erfahrungen hatte mit 5 katholischen Brüdern, denkt man, oh, jetzt sind alle so. Ja. Oh, ich gebe das auf, macht keinen Sinn irgendwie. Aber wie du es gesagt hast, das Wichtigste ist, sich da nicht entmutigen zu lassen. Und ich glaube, es ist ja irgendwie gar nicht katholisch, evangelisch, sondern das ganze Menschsein. Wir haben ja immer wieder negative Erfahrungen mit anderen Menschen oder positive Erfahrungen. Vielleicht, weil die nervige Frau in der Kasse, vielleicht hatte die gerade einen schlechten Tag oder so, aber deswegen sind ja nicht alle gleich doof.
Genau, und ich glaube, es ist auch oft unabhängig von der Glaubensrichtung oder von der Konfessionsrichtung und mehr vom Menschen selber. Mhm. Wie offen ein Mensch ist oder wie bereit er ist, auf andere zuzugehen.
Das stimmt.
Und ich glaube, Ökumene braucht einfach den Schritt aufeinander zu.
Okay, tatsächlich hatten wir gerade ein paar Unterbrechungen. Meine Speicherkarte war schon im Rom-Modus und war voll. Ich bin schnell nach Hause gejumpt, habe sie geleert. Und tatsächlich waren wir gerade noch gemeinsam in der Messe in der Zwischenzeit, weil das zeitlich, wie göttliche Fügung es möchte, gepasst hat. Und ich muss auch sagen oder zugeben, ich habe heute das erste Mal mich getraut, mit vorzugehen bei der Abendmahl, darf ich ja nicht sagen. Ne?
Bei der Kommunion, genau.
Und habe meine Arme verschränkt. Und es war ein ganz besonderes Gefühl irgendwie, das erste Mal, wo ich mich nicht ausgeschlossen gefühlt habe. Und vorher hatte ich mich das irgendwie nie getraut, weil ich nie wusste, oh Gott, funktioniert das? Versteht ihr, was ich meine?
Und ich habe auch gesehen, der Priester hat dir den Kelch mit den Hostien auf den Kopf gestellt. Genau. Also so ganz und einen Segen gegeben, so ganz innige Verbundenheit eigentlich auch.
Das war ganz besonders, das Gefühl.
Ganz besondere Geste. Der Pater Chapelle kommt ja aus dem Libanon, auch noch einmal ein anderer Zugang.
Ja, also ich habe quasi in unserer Unterbrechung gerade Ökumene live erlebt.
Wir haben gemeinsam Ökumene da irgendwie gelebt.
Gemeinsam, ja.
Ja, genau, es war ganz, ganz schön.
Ja, fand ich auch.
Und passend auch zum Thema.
Genau, also wir haben es gerade beide gesagt, irgendwie die Auslandsjahre bringen einen dazu, in Lösungen zu denken. Vor 3-4 Jahren hätte ich wahrscheinlich irgendwie verzweifelt gedacht, oh Gott, jetzt ist mir dieser Fehler passiert mit der Speicherkarte. Hätte schlechte Laune bekommen oder so, aber jetzt haben wir beide sofort irgendwie reagiert. Ich bin schnell nach Hause gelaufen, du in die Messe, ich bin dazugekommen und jetzt sitzen wir wieder hier.
Und es hat eigentlich so das Gefühl, als wird alles zusammenpassen.
Genau.
Also nicht, es war eine Unterbrechung, sondern es war ein stimmiges Ineinander.
Ja, der liebe Gott wollte es so.
Genau.
Ja, zurück zum Thema Rom. Was sind denn für dich die Kraftorte und Erholungsorte in dieser wilden Stadt, die ja schnell manchmal auch überfordernd werden kann?
Also tatsächlich ist es für mich die Natur. Also ich sause manchmal ganz gerne ans Meer. Viele wissen es ja nicht, dass Rom eigentlich auch ganz nahe am Meer ist. Und in 50 Minuten ist man dann auch wirklich aus der Stadt hinaus. Und es gibt tatsächlich in der Nähe von Rom einen Strand, der ganz frei ist und wo wenig los ist, und mich da mit einem Buch irgendwie zurückzuziehen, hat für mich so einen Erholungswert, den ich nicht missen möchte und wo ich dann auch richtig auftanken kann. Oder tatsächlich heute, als ich beim Shoppen war, weil ich für zu Hause schon Dinge eingekauft habe und so, bin ich dann in eine Kirche hineingegangen und plötzlich war es ganz still und das war wirklich so ganz, ganz, ganz besonders irgendwie, so eine Kirche an der Via del Corso, und plötzlich war es wie in eine andere Zeit versetzt zu werden. Oder an einen anderen Ort. Und genauso sucht man sich oder suche ich mir dann die Ruhepunkte, um in dieser Stadt auch wieder ein bisschen auftanken zu können.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, die in die Stadt wollen und hier länger ein bisschen Zeit verbringen möchten. Würdest du als Tipp so mitgeben?
Ich würde auch die Parks der Stadt mitgeben, weil es gibt ja auch ganz den Park der Villa Borghese oder den Park der Villa Bamfili. Oder auch die vielen schönen Aussichtspunkte. Ich habe auch ein Lieblingscafé, die Terrazza Caffarelli. Das darf ich nicht zu laut sagen, weil sie ist ein wunderschönes Café.
Da bin ich auch immer tatsächlich.
Das Museumscafé der Kapitolinischen Museen, genau. Wo du einfach einen wunderschönen Blick über die Stadt hast und dort einen Cappuccino in Ruhe zu trinken und vielleicht ein Buch dabei zu haben.
Da schreibe ich auch immer meine Postkarten, weil viele wissen es nicht, dass man da kostenfrei hoch kann, ohne ins Museum zu gehen quasi.
Vielleicht sollen wir das aus dem Podcast wieder streichen.
Ja, genau. Nicht, dass jetzt alle Touristen da oben sind. Ja. Aber wunderschöner Blick über die Stadt und ein ganz besonderes Ambiente ist wirklich sehr schön, ja.
Ja, und also mit diesem Blick auf die Stadt auch kann man dann auch so richtig sich bewusst wieder werden, wo man denn eigentlich leben darf.
Das stimmt.
Und welches Geschenk es auch ist.
Manchmal kann ich es gar nicht realisieren, muss ich sagen. Also in Rom passiert manchmal so viel, dass das Gehirn nicht mehr hinterherkommt. Und dann sieht man diese prächtigen Gebilde, die Paläste, die Springbrunnen, wo man in Deutschland hat jede Stadt vielleicht eins davon. Und in Rom ist es so dam, dam, dam.
Ja.
Das ist Wahnsinn fürs Auge, fürs Herz, fürs Gehirn.
Ja, und man hat hier auch das Gefühl, so auf viel, der ganze Boden ist geschichtsträchtig. Überall jeder Stein, jede Ecke, jeder herabfallende Stein hat irgendwie was Geschichtliches.
Das stimmt.
Das ist irgendwie ja, besonders in dieser Stadt auch.
Sehr besonders. Ja, die Stadt ist schon ein Museum an sich, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Offenes Museum.
Das stimmt. Neben deiner Arbeit als Religionslehrerin hast du ja noch an einem Buch mitgewirkt. Das liegt hier gerade vor uns.
Genau, das Oremus, das benediktinische Jugendbrevier. Ich habe im Stift Kremsmünster in Oberösterreich in einem Benediktinerkloster an deren Privatschule unterrichtet, 9 Jahre lang. Und war vorher dort schon als Jugendliche in diesem Kloster. Da gibt es nämlich einen Jugendtreff einmal im Monat, der heißt Treffpunkt Benedikt. Und den gibt es seit 2007 und ich war dort immer als Jugendliche dabei. Das ist einmal im Monat, jeden ersten Samstag im Monat, treffen sich dort Jugendliche, um dort gemeinsam zu beten, um gemeinsam einen Impuls zu hören, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern und dann auch den Abend ausklingen zu lassen. Und für mich war das immer ein großer Anknüpfungspunkt, wo ich Freunde getroffen habe, wo ich Glauben leben konnte. Und wir sind auch viel weggefahren dort mit diesem Treffpunkt Benedikt. Wir sind in der Natur an den Almsee gefahren, wir sind aber auch nach Rom gefahren oder an diverse andere Wallfahrtsorte. Und bei einer dieser Jugendwallfahrten, wo wir mit Zettel und Gitarre und Liederheften und Bibeln ausgestattet waren, haben wir irgendwann gesagt, das ist doch eigentlich blöd, immer so viele Bücher und Zeug mitzuhaben. Und die Bibeln haben wir vor allem dazu gebraucht, weil wir ja vom Stundengebet der Mönche beeindruckt waren. Mönche, Benediktiner, beten in der Früh, mittags und am Abend zweimal. Und da beten sie hauptsächlich die Psalmen aus der Bibel. Und für uns als Jugendliche war das immer ganz spannend und interessant. Aber die haben da so dicke Bücher und Blätter darin und bis man da was findet und so, dauert das immer ein bisschen. Und dann haben wir beschlossen, gemeinsam mit Abt Ambros und Pater Bernhard Eckersdorfer, doch selber ein eigenes Jugendbrevier zu machen, indem wir uns gut auskennen und dass wir auf Reisen mitnehmen können und das ein bisschen nicht nur das Stundengebet beinhaltet, sondern ganz viele andere Dinge, die wir brauchen, um wegzufahren, zum Beispiel Lieder. Und daraus ist dann, aus der Grundidee ist dann das Oremus entstanden, wo einfach in 4 Wochen, im 4-Wochen-Rhythmus ein Morgen- und ein Abendgebet, eine Laudes und eine Vesper sich drinnen befindet, eine Komplett, ein Abendgebet, aber auch zum Beispiel eine Anleitung, wie lese ich richtig die Bibel. Oder wir haben mit Jugendlichen dann die 10 Gebote ausgelegt, eine Gewissenserforschung dann darinnen gemacht und auch einen Liedteil gestaltet. Auch junge Menschen haben Gebete für dieses Buch geschrieben. Und mein persönliches Highlight ist der Pater Benno.
Ich mag das Bild besonders, wo er die Hand in der Hand hat.
Genau. Der Pater Benno ist eine Illustration. Wir haben nämlich überlegt, wie erklärt man denn das Stundengebet der Mönche? Und überall eine Erklärung hinzuzuschreiben, was wo zu tun ist, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann haben wir den Pater Benno zeichnen lassen. Und dieser Pater Benno führt durch dieses gesamte Buch, erzählt von seinen Erfahrungen als Mönch und erklärt, wie er betet, was für ihn das Gebet so schön macht, und warum er gerne singt und so weiter und so fort. Und er dient quasi als Figur in diesem Buch, um den Leser durchs Buch zu führen.
Ach schön. Wie kam es zu dem Namen?
Das war ganz lustig. Wir waren mit Jugendlichen unterwegs und haben diese Jugendliche dann überlegen lassen, was wäre denn ein guter Name für ein Buch.
Ja.
Und tatsächlich war ein Schüler unseres Gymnasiums mit dabei. Und wir haben zuerst englische Titel überlegt und deutsche Titel überlegt und hin und her. Und dann meinte dieser 17-jährige Schüler, hat gesagt, ist doch ganz einfach, Oremus, Lateinisch, Kirchensprache, lasset uns beten. Und somit war der Name geboren.
Ach schön. Ganz schön intelligent. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen in der Arbeit mit Kindern und Konfirmanden und Konfirmandinnen, die haben meistens so gute Ideen, weil die einfach drauf lossprechen und irgendwie die Kreativität noch so kreisen lassen, wo ich oft so baff bin, und das sieht man auch gut in dem Buch und kann man auch gut lesen bei den Fürbitten. Du hast mir da einige Stellen gezeigt, wo man echt denkt, wow,
ja, das geht
so tief. Ja.
Ich war da selber ganz erstaunt. Also bei der Laudes, also beim Morgengebet, ist jeden Tag ein Meditationsgedanke dabei, und beim Abendgebet sind immer Fürbitten dabei. Und die Fürbitten sind einfach von Schülern geschrieben, von Jugendlichen, auch vom Treffpunkt Benedikt. Und es ist ganz interessant, wofür Jugendliche bitten. Zum Beispiel ein Jugendlicher hat geschrieben, hilf mir, ein hundertprozentiger Christ zu werden. Das fällt mir jetzt so spontan ein, und wir haben so ein bisschen überlegt, doch ein bisschen 100% und was bedeutet das und kann man das theologisch vertreten? Und dann haben wir diesen Jugendlichen gefragt und hat er gesagt, ja, also wenn ich was mache, dann will ich es ganz machen. Ich will es versuchen, irgendwie ganz ordentlich zu machen. Und das war für uns dann ein Grund, diese Bitte auch hineinzugeben mit dieser Intention auch. Jugendliche wollen das, was sie tun, ganz offen und ehrlich tun. Mhm. Und auch das spiegelt sich auch in dieser Bitte wieder. Oder auch bei der Auslegung der 10 Gebote, das waren meine Abiturienten, mit denen ich das dann gemacht habe. Und ich war ganz erstaunt beim 6. Gebot, wie differenziert 18-Jährige denken, wo ich selber gar nicht darauf gekommen wäre. Oder auch beim Gebot Vater und Mutter, wie genau sie da reflektieren auch.
Das eine fand ich ja sehr toll, die Stelle, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, Weibes.
Du sollst nicht die Ehe brechen, ja, genau.
Die Ehe brechen, genau.
Ich suche gerade die Stelle, das ja, war ganz besonders da, beeindruckend.
Ich muss sagen, das bewegt mich wirklich bis jetzt auch, weil ich das so tiefgreifend finde. Weißt du, was ich meine?
Ja, da steht, flirte nicht mit jemandem, um dein Selbstwertgefühl zu stärken. Das Gebot heißt, du sollst nicht die Ehe brechen, das 6. Gebot. Und die Jugendlichen haben gesagt, wir machen das ganz oft. Einfach, es geht nicht um den anderen, sondern es geht da nur um mich.
Und das kenn ich auch aus meinem Leben.
Genau.
Wäre gelogen, wenn nicht so.
Ja, genau. Und dann haben sie ganz gut reflektiert und gesagt, aber eigentlich ist das nicht richtig.
Mhm.
Und das habe ich ganz, ganz schön gefunden. Oder auch eine andere Stelle bei den Eltern. Sich bewusst werden, was Vater und Mutter für einen getan haben. Ihnen Respekt und Dankbarkeit zeigen, für sie da sein, wenn sie älter sind und dich brauchen.
Wow, Amen. Kann man so stehen lassen.
Wenn das 17-Jährige also reflektieren, dann finde ich das eigentlich ganz, ganz toll.
Was hat dich eigentlich dazu bewegt, Religionslehrerin zu werden? Beziehungsweise du hast ja noch ein zweites Fach.
Genau, ich habe Deutsch studiert, Deutsch und Religion. Mhm. Tatsächlich habe ich Religion studiert, also Theologie studiert, weil ich selber eine Religionslehrerin eine Zeit lang hatte, nicht immer, aber eine lange Zeit, mit der ich mir sehr schwer getan habe.
Mhm.
Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, als es dann zur Berufswahl kam, habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich es versuchen, anders zu machen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich habe mir gedacht, ich würde gerne irgendwie das, was mich bewegt, die Freude am Glauben, das würde ich Jugendlichen gerne mitgeben. Und da war sie eigentlich ein guter Anstoß, weil sie ein ganz anderes Konzept hatte. Heute im Nachhinein gesehen muss ich natürlich sagen, sie hat das auch ganz toll gemacht. Aber für mich war es so eine Anregung, das zu versuchen und meinen eigenen Weg in diese Richtung dann zu gehen.
So ähnlich wie meine negativen ökonomischen Erfahrungen.
Genau, man kann aus diesen aus Erfahrungen, die einen prägen, auch immer was Positives machen.
Ja, das stimmt. Bewegen dich oft Glaubenszweifel im Alltag oder Ängste, wie du die Kirche in der Zukunft siehst? Oder versuchst du da positiv optimistisch zu bleiben?
Ich glaube, Glaubenszweifel gehören zum Glaubensleben dazu.
Definitiv, ja.
Ich glaube, sie nicht zu haben, wäre komisch. Ich glaube, sie kommen auch immer in Grenzerfahrungen, wenn zum Beispiel wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, dann setzt man sich noch einmal intensiver damit auseinander. Wenn man negative Erfahrungen macht, auch mit Kirche, die macht man ja auch, nicht nur in der Ökumene, sondern auch mit der eigenen.
Was hat die Sekretärin Barbara gesagt? Die eigene Kirche ist manchmal viel schwieriger.
Genau, und sich da auch in der Auseinandersetzung zu sehen oder auch manchmal im Religionsunterricht, wenn ich mir denke, kommt meine Botschaft an, kann ich überhaupt was bewirken, kann ich da überhaupt was mitgeben? Und mir hilft dann ganz ehrlich immer das Gespräch mit guten Freunden.
Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie sieht denn dein Freundeskreis aus? Sind es viele Christen, Christinnen oder ist es so quer durchs Gemüsebeet? Auch viele, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben.
Also es ist ganz querbeet tatsächlich, wobei ich oft von den Menschen, die nicht gläubig sind, viel mehr lerne als von anderen.
Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Das ist sehr spannend, weil mir
schon, oder?
Genauso. Ich bin ja viel im Fitnessstudio unterwegs und in der Ebene. Und mein Freund ist auch nicht gläubig groß geworden, ist aber nicht abgeneigt. Und Paulus hat es ja genauso uns auch irgendwie gepredigt. Und das ist so wundersam, wenn man die plötzlich bewegt. Bei mir ist ja oft die Frage, was, du studierst Theologie, ist das das mit Gott? Und dann so, so habe ich mir dich gar nicht vorgestellt. Ich so, ja.
Du bist ja eigentlich ganz cool, oder?
Ja, genau. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und da, in dem Moment passiert was. Und das ist dieser kleine Funken, der dann plötzlich die Menschen ins Überlegen bringt.
Ja,
genau. Das ist ganz spannend, ne?
Und ich lerne von diesen Menschen auch ganz viel. Ich denke oft, die sind bessere Menschen als ich. Die leben Nächstenliebe viel konkreter noch, als ich oft das selber machen kann. Und so wie sie denken, das hilft mir, um mich mehr mit meinem Glauben auseinanderzusetzen und Argumente zu finden oder auch glaubwürdiger vielleicht auch zu werden selber. Und dann auch die Diskussion mit ihnen nicht zu scheuen.
Ja, genau. Genau. Die haben ja auch oft krasse Meinungen, aber auch berechtigte Meinungen. Und das finde ich auch sehr spannend und so wichtig für uns, außerhalb der theologischen Blase unterwegs zu sein, finde ich.
Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Umgekehrt helfen mir aber auch Freunde wieder, wenn ich mir jetzt denke, oh, also lieber Gott, wie soll das weitergehen? Sich dann mit Freunden auszutauschen, die selber auch gläubig sind und die fest im Glauben stehen und die dann wieder Mut zusprechen und sagen, komm. Also das hilft dann auch. Also ich glaube, es braucht so beides.
Genau, beides, ja. Ich habe auch, muss ich sagen, die tollsten oder viele tolle Menschen habe ich echt durch die Kirche auch kennengelernt und durch die Gemeinschaft. Das ist, wenn ich so im Nachhinein das betrachte, das ist wirklich beachtlich, wie viele innige Freunde ich dadurch auch gewonnen habe und wie viele liebe Menschen.
Ich glaube auch, dass das Glauben an gleiche Werte oder die Ausrichtung auf gleiche Werte hin verbindet unheimlich. Über Kontinente und Ländergrenzen hinweg. Also das ist für mich, habe ich hier in Rom wieder gemerkt, also das verbindet einfach. Und man weiß sofort irgendwie, ja, man fühlt sich ein bisschen zu Hause auch dann irgendwie.
Ja,
und das ist schön.
Das stand ja auch in der Chronik der Anima, es ist die Heimat in der Fremde.
Ja, genau.
Also man fühlt sich irgendwie erstmal so aufgenommen und weiß, vielleicht fühle ich mich gerade nicht so wohl in Rom, aber ich gehe erstmal in die Kirche und gucke, was passiert und dann sehe ich vielleicht den einen oder die andere und kann mich irgendwie mal so meine Seele hingeben. Und dann sieht der nächste Tag meistens auch schon ganz anders aus, ne?
Ja, genau. Und meistens ein bisschen Humor und ein bisschen Witz,
ja,
der dann vielleicht hoffentlich von jemand anderem kommt und das Leben bringt. Das Leben ist auch wieder schön dann.
Das stimmt. Ich glaube, das steht in deinem WhatsApp-Status.
Ja, genau.
Das Leben ist gut.
Leben ist gut und Christus freut sich über dich so circa.
Vom Papst.
Von Papst Benedikt.
Genau.
Der das tatsächlich gesagt hat. Und ich glaube, der Humor und die Freude, die sollen uns als Christen ganz nahe sein.
Ganz wichtig, ja.
Ich glaube, Missepetrigkeit ist keine optimale Verkündigungsmöglichkeit.
Gar nicht, gar nicht. Beschreib Rom mal in 3 Worten. So ganz schnell.
Wow, das ist eine gute Frage. Stimulierend, aufregend, bereichernd. Das sind jetzt so die Schlagworte, die, also ich habe jetzt nicht nachgedacht.
Das wollte ich erreichen. Und die Kirche Santa Maria der Anima in 3 Worten?
Noch schwieriger. das ist vielleicht Heimat, Freundlichkeit und auch Glaube vielleicht auch. Also diese drei Wörter würden da sehr vielleicht schön. Ganz passen.
Wir haben eine sehr schöne Stelle gefunden in deinem Buch oder eurem Buch. Es ist ja von mehreren.
Genau, wir waren ein Menschen. Team. Wir waren genau. ein Team von Jugendlichen, unterstützt eben von Pater Bernhard und Abt Ambros. Und bei der Komplett kommt Dietrich Bonhoeffer natürlich vor. Das Schöne ist ja, dass beim Stundengebet die Psalmen gebetet werden, also die Texte aus dem Alten Testament, die Mönche ja durchbeten, das ganze Jahr eigentlich. Und somit ist es einfach echt auch ökumenisch. Also man kann dieses Buch verwenden und mit evangelischen Jugendlichen, mit katholischen Jugendlichen gemeinsam beten, ohne hier in irgendeinen Konfliktpotenzial auch zu treten.
Ich werde es auf jeden Fall als Pfarrerin später verwenden. Und ich nehme es auch im Gepäck mit, wenn wir jetzt unsere Sizilien-Exkursionsabschlussfahrt haben, weil ich finde das echt schön, weil viel zu oft vernachlässigt man selber das Beten, wenn man so viel mit anderem zu tun hat. Und durch dieses Buch hat man gleich noch so einen Ansatzpunkt irgendwie.
Ich nehme es auch selber voll gerne auf Reisen mit, weil die Gebete ja, so ein Morgengebet zum Beispiel, das dauert 10 Minuten. Und trotzdem, es ist ein Hymnus, also du lobst Gott sofort einmal, dann kommt ein Psalm, dann kommt eine Lesung, eine Schriftlesung, dann kommt eine kurze Wiederholung eines Psalms, dann kommt ein Meditationsgedanke, ein Vaterunser und ein Segen. Und das Besondere ist noch, das ist ja ein benediktinisches Kloster, wo wir das geschrieben haben, und dann wird aus der Regel des heiligen Benedikt, die ja 1600 Jahre alt ist, ein Satz hergenommen und dann für den aktuellen Tag irgendwie ausgelegt. Und das ist ganz interessant. Ich schlage jetzt einfach irgendetwas auf. Ich weiß gar nicht, was ich hier erwische. Und zwar steht da, gürten wir uns also mit Glauben und Treue im Guten. Und dann steht da, in einem Text von Andreas Knapp heißt es, Treue ist wie eine Wurzel, die herabreicht bis ins Grundwasser der ersten Liebe. Wie war das mit dem Beginn meiner Liebe zu Gott? Welche Gebete, welche Gotteserfahrungen hatte ich als Kind? Also ganz interessant, selber einfach kurz zu reflektieren am Morgen, was macht denn mein Glaubensleben aus? Wer hat mich geprägt? Was ist wichtig für mich in der Beziehung?
Das Buch sendet quasi auch viele Impulse und ein sehr schöner Impuls, den ich mit dir jetzt durchgehen möchte, ist auf Seite 249.
Da hat tatsächlich ein Student, das ist die Komplett, das Abendgebet, also kurz vor dem Schlafengehen. Und die Komplett, das bedeutet ja, ich reflektiere meinen Tag. Ich lasse meinen Tag ausklingen, ich gebe meinen Tag zurück in Gottes Hände. Und da war ein Student und der hat sich einen Plan gemacht, um seinen Tag zu reflektieren. Du darfst das gerne vorlesen, was da steht.
Ich gehe das jetzt mit dir mal durch. Grüße gehen raus an Christoph Steinmeier.
Genau.
Er hat es geschrieben mit 23 Jahren. Genau. Also es fängt an, trödeln, ja oder nein?
Also ich habe heute schon getrödelt. Weil ich Kaffee getrunken habe eine Stunde lang, ja.
Das muss auch sein. Bist du eher Kaffeetrinker, Espresso-Trinker? Cappuccino hast du schon gesagt.
Ich bin Cappuccino-Trinker in der Früh, sonst nicht.
Darf man ja nicht mehr nach 14 Uhr. Für alle, die Rom besuchen möchten, das ist für die Italiener sehr schwierig nachzuvollziehen.
Da schauen sie ganz böse und dann reißen sie die Milchpackung mit ganz bösem Blick auf, weil sie die ja schon eigentlich zu haben. Und dann sagen sie, Turista. Ja.
Sport, ja oder nein?
Also ich habe heute schon 10.000 Schritte gemacht, explizit als Sport, glaube ich, geht das nicht durch, aber zumindest bewegt.
Es ist doch, ja. Also ich muss auch sagen, in Rom, es ist jedes Mal krass, wenn ich auf den Schrittzähler gucke. Wenn ich dann in Deutschland bin, da ist es für mich so schwer, die Schritte vollzubekommen, weil man irgendwie sich komischerweise nicht so bewegt und weil das Bewegen auch anders ist. Es macht weniger Spaß, durch die Straßen, durch die Gassen zu laufen.
Ich glaube, man hat auch weniger zu sehen. Genau, man hat auch weniger zu sehen.
Das ist hier echt immer toll. Also man nimmt auf jeden Fall nicht zu, würde ich sagen.
Genau, man kann hier essen, was man gerne möchte.
Der Verbrennungsmotor ist gestartet. Machst du sonst Sport? um deine Seele so ein bisschen in Einklang zu bringen?
Ich gehe im Sommer sehr gern schwimmen und im Winter gerne Skifahren als Österreicherin. Und sonst eigentlich, ich gehe gerne auch bergsteigen, also ich gehe gerne auf die Berge, solange sie nicht zu steil werden und es nicht zu heiß ist.
Rom mit seinen 7 Hügeln ist ja auch schon ganz gut.
Und sonst eigentlich so querbeet, alles was irgendwie, was gerade irgendwie so ansteht.
Also für die Bewegung quasi.
Ja, genau, gerne. Also gerne.
Unterwegs. Nächstenliebe, ja oder nein?
Schwierige Frage, ich glaube schon, ja, könnte ich heute sagen, ja. Beim nächsten wird es schwieriger.
Sinnvolle Geldausgabe.
Nachdem ich heute shoppen war und in Gedanken dann die Einkäufe so durchgehe, weiß ich nicht, ob alles sinnvoll war, aber es war alles schön.
Das ist doch wichtig. Gotteserfahrung, ja oder nein?
Ja, das war jetzt in der Messe ganz schön. Ich habe mir gedacht, es ist doch schön, mit dir da gemeinsam zu sitzen und das Wort Gottes auch zu hören. Das ist an sich eine schöne Erfahrung auch, die wir gemeinsam mit Gott gemacht haben.
Das fand ich auch schön, gerade irgendwie in der Halbzeit vom Podcast. Und ich habe den Priester auch wirklich sehr gerne, weil der hat mir oft geholfen in meiner Kirchenaufsicht, weil ich habe, irgendwie kamen zu mir mal die komplizierten Leute, die diese Betzettel machen wollten. Ja, also da wird in der Messe immer gebeten. Und die Regel ist ja eigentlich nur ein Zettel pro Messe. Und ich hatte irgendwie immer 3 oder 4 und dachte, jetzt komme ich schon wieder zu dem. Der meinte, kein Problem, wir kriegen das hin.
Süß.
Auch sehr freundlicher Mensch.
Ja, der ist ganz nett.
Woher kommt er?
Aus dem Libanon.
Libanon, ja.
Aus dem Libanon, Pater Chapelle.
Und hat er auch gerade sehr schön gemacht.
Also als er dir da den Segen gegeben hat, das war ganz berührend. Das auch für alle anderen zuzusehen, das war voll schön.
Habe ich so auch noch nie erlebt. Das ist auch das Gewicht des Kelches auf dem Kopf zu haben, ist irgendwie was ganz...
Jesus auch irgendwie auf dem Kopf und im Kopf und auch zu haben, ist doch schön.
Das war sehr schön, wirklich. Gutes Gespräch.
Das führen wir gerade, oder? Genau. Das kann ich mit Ja beantworten.
In Bearbeitung. Morgengebet?
Ja, tatsächlich. Das mache ich immer, mache ich im Halbschlaf schon. Ich habe da Ich habe mir mal überlegt, ich bin eine sehr schlechte Aufsteherin, also ich schlafe gerne ewig lange und auch wenn ich zur Schule muss, dann habe ich es immer eilig, weil ich zu lange schlafe. Der Wecker, die Snooze-Einstellung bei meinem Wecker ist ganz wichtig.
Ja.
Und dann habe ich irgendwo in einer Biografie eines Heiligen einmal gelesen, der hatte immer so 2 Gebete, die er einfach gebetet hat und die konnte er dann schon im Halbschlaf und so. Und auch als er dann später alt wurde und diese 2 Gebete, die haben ihn so getragen. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee und habe mir so 2 Gebete gesucht, die ich wirklich im Halbschlaf sogar beten kann und mit denen, wenn der Wecker läutet, ist das eigentlich so das Erste, woran ich denke und das mache ich dann auch gleich.
Stimmt, vielleicht sollte ich mir das auch mal angewöhnen. Wobei ich sagen muss, ich versuche mir gerade abzugewöhnen, diese Schlummertaste zu drücken, weil es wird nur schlimmer.
Das stimmt auch.
Gerät in Zeitnot und irgendwie das ist so schlimm menschlich, dass man immer auf diese Schlummertaste drückt. Ne?
Im Sommer, wenn ich Ferien habe, dann funktioniert die Laudes sehr gut. Wenn ich ein bisschen später Schule habe, funktioniert die Laudes auch gut. Aber so als fixer Start zum Wachwerden habe ich diese 2 Gebete. Das eine ist von Niklaus von der Flüe und das andere ist ein Heiligen Geistgebet. Einfach um in den Tag zu starten und einfach auch bewusst oder sogar ein bisschen unbewusst dann das mitzunehmen.
10 Liegestütze.
Nein, habe ich nicht gemacht.
Werden noch nachgeholt, bestimmt.
Bestimmt, ja.
Machen wir gleich.
Aber ich finde diesen Plan irgendwie, er deckt so alles ab. Also vom Sport über den gesunden Körper bis zum Gebet deckt er alles ab. Und das finde ich eigentlich ganz witzig.
Also von Körper bis Geist, stimmt, kann man eigentlich sagen.
Genau.
Ja,
es ist passt auch zu deinem
sehr
Thema.
Sehr toll gemacht, sehr, sehr schön. Hast du irgendwelche, hier steht ja noch Sonstiges, nächster Tag? Hast du für morgen Ziele oder hast du einen stressigen Tag morgen?
Morgen habe ich tatsächlich einen ganz vollen Tag, der geht von 8 Uhr früh bis mindestens 18 Uhr am Abend. Und
du musst ja vor um 8 an der Schule sein.
Genau.
Für alle, die das jetzt hier nicht wissen, das bedeutet ja mindestens um 6 aufzustehen.
Genau, das bedeutet um 6 aufzustehen. Und nächster Tag, das heißt morgen habe ich einen ganzen Tag mit vergnügten, aufgeweckten, sehr lebhaften italienischen Kindern zu tun. Und das heißt, für den morgigen Tag nehme ich mir dann auch vor, auch jedem Kind irgendwie ein Stück weit gerecht zu werden. Ich hoffe, das gelingt mehr oder weniger. Aber sich zumindest den Vorsatz zu nehmen, jedes Kind auch so als als kleine Persönlichkeit zu sehen und es wahrzunehmen und auch auf welche einzugehen, die eben die es vielleicht gerade nicht so gut haben. Das ist dann, das ist zumindest mein Vorsatz für morgen.
Die Klassen 5 bis 12 hast du?
Ja, genau. Mhm.
Also auch ganz schön breit abgedeckt von den Altersstufen her. Ne?
Genau, das macht es dann auch voll spannend, ja, weil jede Stunde anders ist.
Das stimmt.
Vom Stoff von den Kindern von. Ja, ja, und Kinder, durch Kinder bekommt man ja auch italienische Kultur mit.
Das stimmt.
Niemand erzählt so gerne und so lange über das Essen wie italienische Kinder.
Schön. Hast du ein italienisches Lieblingswort oder einen italienischen Lieblingsbegriff? Wo du dich direkt freust, wenn du das irgendwie hörst? Oder?
Ein italienisches Wort vielleicht nicht. Was ich an den Italienern liebe, ist, wie freigebig sie mit Komplimenten umgehen.
Also, ciao bella.
Na, aber auch, wenn ich in der Früh in mein Lieblingscafé da reingehe und ich habe ein schönes Kleid und dann sagen die einem das auch direkt. Ja. Also, oder auch, sie begrüßen sich einfach total liebevoll und so. Und das kenne ich von zu Hause nicht so. In Österreich ist man dann eher zurückhaltend.
Ist in Deutschland ähnlich. Ja. Beziehungsweise wird es auch schnell irgendwie desinterpretiert.
Genau.
So sexistisch oder so. Genau. Aber bei den Italienern wirkt das immer so. Schau mal. Wenn die sagen, schönes Lächeln.
Ja, was hast du denn vor? Du bist heute so schön angezogen. Ja.
Und da ist man direkt irgendwie, der Tag beginnt, man positiv in den
ja,
Tag.
Genau, ne? Genau. Ja, genau, genau. Also man freut sich
sehr damit. Angenehm irgendwie.
Auch die Kinder in der Schule, die sagen, ah, che bella. Also das ist dann also auch, ja, es ist eigentlich ganz offene Kultur auch. Das ist ganz, ganz, ganz schön.
Schön. Was ist dein italienisches Lieblingsessen?
Mein italienisches Lieblingsessen, das geht von Profiterol beim Süßen los bis zu Spaghetti Carbonara, die man hier lieben muss. Ich glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich nicht mag.
Und in Österreich?
Sachertorte wahrscheinlich.
Ah, ja, ja. Da habe ich letztens diesen schönen Film geguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, die Sachertorte.
Nein, kenne ich nicht, nur vom Hörensagen.
Musst du mal gucken. Also schön. Spielt in Wien, schöner Liebesfilm.
Ah, doch, doch, wo er sich verliebt in Deutschland und sie dann sucht, im Café Sacher.
Genau.
Ja, doch, ich kenne ihn doch. Ja, ja, ja.
Schöner Film, also sehr schön. Ich habe sie tatsächlich noch nie probiert, aber ich bin dieses Jahr noch in Rom, wollte ich schon sagen, in Wien.
Unbedingt
also
probieren.
Ist eine Empfehlung.
Unbedingt probieren. Aber ich würde sagen, so wie italienische Kinder das einfach sagen, die von meiner Mama ist am besten.
Ja, stimmt.
Also probieren.
Mama ist sowieso die Beste.
Gute Schokoladentorte mit Aprikosenmarmelade darin. Also da kann nichts schief gehen.
Ja, und vorher machen wir die 10 Liegestütze am Morgen.
Genau, und du bist ja sportlich, du kannst nur die halbe verdrücken.
Ja. Sehr schön. Dann danke ich dir, Theresia, für die tolle Aufnahme, wie ich finde.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis.
Ja, gerne.
Dieses Buch hat ja auch, als Christ sollte man ja auch viel lesen.
Ja.
Und dieses Buch hat einen Teil, der heißt Nimm und Lies. Benedikt sagt ja Ora et Labora et Lege, also lies auch. Und in diesem Teil haben wir tatsächlich auch Bücher vorgestellt, die lesenswert sind. Und haben dann, also als wir gemerkt haben, boah, das ist so eine Bandbreite hier, wir brauchen da mehr, haben uns zusammengeschlossen mit einem Professor aus Wien, der Spiritualität dort unterrichtet, und haben verschiedenste Bücher rezensiert, zusammengefasst und die Inhaltsangaben und die Online-Ausgaben auch auf unsere Homepage gestellt, treff.benedikt/oremus. Und da findet man dann von der Antike bis zur Neuzeit Klassiker, unter anderem auch Martin Luther. Also durchaus einfach mal durchblättern, schauen, alleine die Inhaltsangaben zu lesen, ist eine Bereicherung für jeden Christen.
Und dass sie auch so schön zugänglich ist, dass er das quasi so kostenfrei zugänglich gemacht hat. Die Seite werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Genau, wunderbar.
Ja.
Und ich glaube, es ist einfach gut, sich mit seinem Glauben zu beschäftigen und dazu gehört einfach auch das Lesen. Und darum haben wir diese Seite dann auch erstellt, also auch diese Homepage, einfach um sich immer mit dem eigenen Denken, mit dem eigenen Glauben beschäftigen zu können.
Also nimm und lies.
Nimm und lies, genau. Genau, Treffpunkt Benedikt Oremus, nimm und lies, genau. Danke dir, sehr Valentina, schön. Es war voll cool.
Ja,
hat mich voll gefreut, erstens dich kennenzulernen und zweitens dann so ein schönes Gespräch mit dir zu führen.
Ja, an meinem vorletzten Tag in Rom tatsächlich. Sehr spannend. Also bin ich sehr dankbar für. Ja, ich auch.
Also dir noch begegnet zu sein, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich habe eigentlich nur mein Geld schnell abholen wollen für die Kirchenaufsicht. Dann hat Barbara mir noch einen Kaffee angeboten, lieberweise. Und dann bist du reingekommen und dann sind wir sofort ins Gespräch gekommen. Und
ja, das führt auch der Heilige Geist manchmal, solche Begegnungen.
Die Heilige Geistkraft macht's.
Okay, alles gut und auch gute Zeit zu Hause.
Danke, dir wenn du wieder auch zurück noch eine bist, gute viel Zeit Kraft. In Rom.
Danke.
Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the Spain barrier, otherwise you will never get there.